Die aktuelle Single von Death From Above 1979 aus Toronto heißt Trainwreck 1979. Zugunglück. Vielleicht ein bisschen bezeichnend für die nächste Stunde an diesem Donnerstag, den 21. August 2014. Es ist 16.04 Uhr und eine halbe Minute. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Stuttgart 21 hängt Ulm ab. So lautet unser heutiges Thema. Die Bahn hat Versprechungen gemacht, die für Ulm und damit auch für die Region Oberschwaben nun nicht eingehalten werden. Das sagt Jochen Schmiedberger von der Piratenpartei und fordert, die Stadt Ulm müsse sich jetzt einsetzen. Einsetzen, wofür genau und weshalb, das verrät er uns in dieser Stunde. Ganz herzlich willkommen hier im Studio von Radio Free FM, Jochen Schmiedberger.
Ja, hallo Friedrich.
Jochen, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Stell dich doch mal ein bisschen persönlich vor, was du so magst, wo du herkommst.
Ja, mein Name ist Jochen Schmiedberger. Wo ich herkomme, eigentlich immer in Ulm, Ulm herum. Mensch, das geht sogar im Radio, so ein Zungenbrecher. Ich bin Vorsitzender im Bezirksverband Tübingen der Piratenpartei und hier in Ulm bin ich aktiv bei Ulm Hoch 3 in der Lokalpolitik.
Ulm Hoch 3 ist ja ein bunter Zusammenschluss verschiedener Initiativen und Parteien und eine Vertreterin ist ja jetzt auch in den Stadtrat gewählt worden.
Ja, ich würde es nicht als Zusammenschluss bezeichnen, sondern wir haben auf unserer Liste und bei den Leuten, die mitarbeiten, haben wir Leute aus verschiedenen Parteien und Initiativen, so rum ist es vielleicht besser. Ja, und wir haben es geschafft, bei der Kommunalwahl auf Anhieb die Denise Niggemeier in den Gemeinderat zu bekommen.
Sie hat sich ja auch einer Fraktion angeschlossen.
Ja, sie hat jetzt mit den 7 Mitgliedern von den Grünen, bildet sie jetzt zusammen die Fraktion, Grüne Fraktion Ulm Hoch 3.
Jochen, wie sah dein Weg in die Politik aus und speziell dann in die Piratenpartei?
Ich glaube, das ist so ein ziemlich typisches Beispiel für die Piraten. Früher politisch interessiert, irgendwann, wie man so schön sagt, Politik verdrossen oder besser gesagt Politiker verdrossen. Und dann kam 2009 im Zuge von dem Zensursula-Gesetz die Piratenpartei immer mehr ins Gespräch. Ich habe die vorher schon beobachtet gehabt und bin dann spontan eingetreten und habe feststellen müssen, es wird nicht besser, ob jetzt im Internet oder bei sozialen Themen. Und deshalb bin ich jetzt da sehr stark engagiert bei der Piratenpartei, ja.
Okay, jetzt habe ich mal ein paar Zitate von dir oder von euch, von der Piratenpartei. Die klingen wie folgt. Ich zitiere das jetzt einfach mal so. Nachher können wir es ein bisschen besprechen und schauen, was dahinter steckt. Zitat 1. Nach der Ankündigung von Verkehrsminister Dobrindt, die Elektrifizierung der Südbahn auf unbestimmte Zeit zu verschieben, kommt nun ein weiteres gebrochenes Versprechen für Ulm hinzu. Zitat 2. Was hat die Bahn nicht alles versprochen? Was hat die Stadt Ulm nicht alles für Stuttgart 21 getan? Und jetzt steht Ulm praktisch mit leeren Händen da. Zitat 3. Der Citybahnhof, für den die Stadt Ulm teuer ein Hotel gekauft hat, ist verschoben worden. Den 5. Bahnsteig soll die Stadt selbst bezahlen. Schienen für die Unterführung zur Schillerstraße werden doch nicht freigegeben. Dafür wird der Rangierbetrieb, um von Diesel auf E-Lokomotiven zu wechseln, weiterhin erhalten. Und schließlich Zitat 4. Oberschwaben bleibt sprichwörtlich abgekoppelt und Ulm hat den Dreck und den Lärm auszuhalten. Zukunftsweisend geht anders. Also Jochen, was genau hat denn die Bahn versprochen und vielleicht kannst jeweils dazu sagen, in welcher Form diese Versprechungen eigentlich gemacht worden sind?
Ja, das die ganze Geschichte war im Zuge der Volksabstimmung zu Stuttgart 21. Da ist also sehr viel für Ulm versprochen worden, wie toll doch alles wird mit Stuttgart 21. Und wenn Stuttgart 21 und die Neubaustrecke kommen, dann bekommt Ulm zum Beispiel auch einen tollen Citybahnhof. Die Stadt hat da zum Beispiel dieses Hotel im Bahnhofsgebäude schon mal gekauft. Man munkelt von 15 Millionen Euro. Und diese Gespräche sind jetzt abgebrochen und verschoben worden. Das Einzige, was jetzt in Ulm noch gemacht wird für den Citybahnhof, ist zurzeit die Planung für den Bahnhofsvorplatz und der Bahnhof selber überhaupt nicht mehr. Dann sollte der Bahnhof dann auch von den Schienen her umgebaut werden. Es ist versprochen worden, er bekommt 5 Bahnsteige. Und jetzt hat die Bahn festgestellt, 4 reichen eigentlich auch. Nur hat man dann das Problem, dass wenn dann noch die S-Bahn kommt, zum Beispiel nach Ehingen oder nach Weißenhorn oder wo auch immer hin, dann reichen die 4 Bahnsteige eben nicht. Und die müsste die Stadt dann selber bezahlen, einen zusätzlichen 5. Bahnsteig. Und der Citybahnhof selber sollte ja dann durchgehend unterirdisch bis zur Schillerstraße gehen. Dazu müsste die Bahn an der Schillerstraße Gleise freigeben, damit da der Ausstieg aus der Unterführung möglich ist. Jetzt ist es so, die Stadt hat ja diesen Bahnhofssteg gebaut und hofft jetzt zur Überquerung vom Bahnhof und mit dem, für die direkte Anbindung an die Gleise. Sie hofft, die Stadt hofft, dass die Bahn noch die Abgänge von dem Bahnhofssteg zu den einzelnen Gleisen bezahlt, weil sonst haben wir da auch wieder nichts. Ja, und schließlich ist Ulm versprochen worden, dass die Südbahn elektrifiziert wird, was natürlich für Ulm einen riesen Vorteil hätte. Weil jetzt haben wir immer noch im Ulmer Bahnhof den Rangierbetrieb auch von den Dieselloks, wenn die Loks gewechselt werden müssen. Und das ist natürlich mit entsprechendem Lärm und auch Feinstaub und überhaupt Dreckbelastung verbunden.
Also dazu muss man wissen, wenn ein Zug aus dem Süden mit einer Diesellok ankommt, von, sagen wir mal, Innsbruck nach Ulm, dann muss in Ulm die Diesellok ausgetauscht werden gegen eine E-Lok, um den Zug um ihm zu ermöglichen, weiterzufahren Richtung Karlsruhe. Denn Stuttgart oder Ulm-Stuttgart, da geht es nicht mit Diesellok, da kann man nur elektrifiziert fahren. Das heißt, die Rangierarbeiten, die steigen alle in Ulm und entsprechend hat Ulm eben diesen Rangierlärm und Dreck.
Ja genau, das war eins der großen Argumente. Wenn Stuttgart 21 kommt, dann ist Stuttgart überhaupt nicht mehr mit Dieselloks anfahrbar, sondern dann müssen in diesen unterirdischen Bahnhof dürfen nur Elektroloks einfahren. Und dann ist versprochen worden, ja, wenn Stuttgart 21 kommt, dann muss ja die Südbahn elektrifiziert werden, weil sonst eben kein durchgängiger Zugverkehr möglich ist.
Ein Szenario, das im Prinzip zur Folge hat, dass man eigentlich, ich nehme an, ihr fordert es dann auch konkret, sagen muss, also wenn Stuttgart 21 verwirklicht ist, dann muss spätestens bis dahin eigentlich die Südbahn dann auch elektrifiziert sein oder vielleicht auch schon früher aus Umweltgründen.
Ja, natürlich, spätestens bis dahin muss es passiert sein. Das ist jetzt aber zweifelhaft, wenn man sieht, taucht überhaupt nicht mehr im Bundesverkehrswegeplan auf, die Südbahn. Und wenn man sieht, der letzte Bundesverkehrswegeplan ist von 2003. Wenn man jetzt denkt, dass der nächste wieder so lange auf sich warten lässt, bis dahin sollte vielleicht Stuttgart 21 sogar mal fertig sein.
Jochen, vielleicht kannst du diesen Begriff Citybahnhof noch etwas näher erläutern. Was steckt da dahinter? Was ist der Unterschied zum jetzigen Konstrukt?
Das Projekt Citybahnhof umfasst eigentlich noch viel mehr als nur das Bahnhofsgebäude. Das geht also auch bis zum Theater zum Beispiel, die Post und dann bis zur Schillerstraße. Aber wichtig ist halt insbesondere, dass der Bahnhof selber umgebaut wird und auch barrierefrei gemacht wird. Wir haben jetzt im Augenblick die Situation, dass man mit Rollstuhl oder auch mit Fahrrädern kommt man nur über die alte Postrampe zu den Gleisen, was erstens natürlich ein Riesenumweg ist und zweitens alles andere als schön ist, auch dann bei Wind und Wetter. Also das ist wichtig und der Citybahnhof sollte eben, wie gesagt, dann auch gleich die Unterführung bis zur Schillerstraße bilden, weil also die Gleise trennen doch Ulm ganz stark.
Das heißt, man muss eigentlich auch so ein bisschen flanieren und einkaufen mit einbeziehen in die Planung, oder?
Ja, es müssen eine große helle Unterführung sein. Und wir kennen das aus anderen Städten. Da ist dann normalerweise auch, wie jetzt in der Unterführung unter der Friedrich-Ebert-Straße, da sind dann auch Ladengeschäfte, weil es macht sich ja auch bezahlt. Also.
Ja, kurz nach der Wende war ich öfters in Potsdam und habe gesehen, da ist ja ein riesiger Bahnhof gebaut worden, eigentlich ein Einkaufszentrum mit Gleisanschluss. Aber das ist so ein bisschen der Trend, oder?
Ja, es hat sich bewährt und das ist eigentlich eine Möglichkeit auch, wie man so einen Bau besser finanzieren kann.
Also die Finanzierung und es wird natürlich dann auch wohnlicher sozusagen für die Leute, die da rauskommen aus dem Zug oder eben rein sollen in den Zug. Also sprich, die Bahn tut sich ja auch selber was Gutes, wenn sie da ein bisschen die Leute anlockt durch sowas, oder?
Ja, manchmal hat man auch beim Umsteigen nur ein paar Minuten Zeit und dann ist doch schön, wenn man da einfach mal kurz was sich zum Essen holen kann oder eine Zeitschrift. Haben wir diese typischen Angebote haben wir ja jetzt auch schon, aber das heißt, im Prinzip ist das jetzt immer ein ewig langer Weg, wenn man auf dem Gleis 8 ankommt und dann bis zur Bahnhofshalle muss.
Du hast vorhin schon so ein bisschen das Thema angesprochen. Naja, man hofft jetzt, dass die Bahn vielleicht da noch ein bisschen was finanziert. Wie ist denn das Verhältnis zwischen der Bahn, der Stadt, auch dem Land und natürlich dem Bund? Wie sind die da miteinander verbunden und wer hat welche Verpflichtungen zur Finanzierung?
Ich weiß nicht genau, wie jetzt die Bahn mit der Stadt verbunden ist und was jetzt die großen Verfechter von Stuttgart 21 hier in der Ulmer Politik jetzt zur Bahn sagen. Weil, wie gesagt, es sind jede Menge Versprechungen gemacht worden. Ulm hat wahnsinnig viel Werbung gemacht für Stuttgart 21. Auch dieser Pavillon zum Beispiel auf dem Bahnhofsvorplatz, der ist ja eigentlich, soll der ja Werbung machen für den Citybahnhof, ist im Prinzip aber eine Werbefläche für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Und ja, es ist dann unheimlich viel Werbung. Die Stadt hat unheimlich viel Werbung gemacht. Man hat es ja auch in der neuen Mitte gesehen, überall Werbung für Stuttgart 21. Und das hat zur Folge gehabt, dass Ulm bei der Volksabstimmung mit Nein gestimmt hat, eindeutig. Und zwar war Ulm der Kreis mit den meisten Nein-Prozenten nach dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Biberach. Und wenn man jetzt da überlegt, was einem da noch auffällt, ist, alle drei Kreise hängen mit der Südbahn zusammen. Also ich vermute da einen schweren Zusammenhang, dass eben dieses Versprechen, die Südbahn im Rahmen von Stuttgart 21 zu elektrifizieren, da auch eine große Rolle gespielt hat.
Nein bedeutet ja in diesem Fall für
Nein
Stuttgart
21. Nein zum Ausstieg aus der genau. Finanzierung. Also Nein bedeutet Ja zu Stuttgart 21,
ja, so
wenn man
es
so verkürzt
genau
sagen will.
Genau, das müssen wir dazu sagen, dass man das nicht in den falschen Hals bekommt. Dieses Nein ist eben das Befürworten dieser Stuttgart 21-Planung. Ja, also ich weiß ja, OB Gönner hat sich sehr für Stuttgart 21 immer eingesetzt. Gab es denn irgendwie eine Absicherung der Stadt, dass man wenigstens bestimmte Dinge dann auch tatsächlich mal zeitnah bekommt? Oder steht die Stadt mehr oder weniger mit leeren Händen jetzt da?
Also soweit ich das überblicken kann, steht die Stadt jetzt wirklich mit leeren Händen da. Ich kann jetzt leider keine Quelle nennen, aber ich habe gehört, dass das mit dem Citybahnhof zum Beispiel eine mündliche Zusage der Bahn war. Und auf diese mündliche Zusage hin ist dann unter anderem die Planung für den Citybahnhof gemacht worden und das Hotel gekauft worden.
Das Hotel, die Stadt muss jetzt im Prinzip schauen, wie sie das voll bekommt, oder?
Ja, der Stadt gehört jetzt ein Hotel. Ich habe leider keine Ahnung, ob das rentabel ist für die Stadt oder ob sie da auch noch drauf zahlt.
Gab es denn auch Punkte, wo man sehen kann, okay, die sind verwirklicht worden oder da ist ein Versprechen eingelöst worden?
Ja, das Einzige, was ich jetzt sehe, ist, dass die Neubaustrecke gebaut wird.
Das gehört natürlich unter den großen Begriff Stuttgart 21, ist aber rechtlich eigentlich getrennt von dem in Stuttgart stattfindenden Bauvorhaben unterirdischer Bahnhof. Denn diese Strecke Ulm-Stuttgart, die eben für ICEs jetzt schneller werden soll, ist ja im Prinzip eine Sache, die Ulm direkt betrifft, während dieser Bahnhof in Stuttgart, wie der aussieht, ist vielleicht eher was Indirektes. Ich glaube, da können wir nachher noch ein bisschen dazu kommen und auch was eigentlich jetzt eure Forderung genau ist und an wen sich die richtet. Bis dahin haben wir wieder ein bisschen Musik hier bei Radio Free FM in der Plattform mit Conor Obert und Zigzagging Toward the Light, also so der Zickzack-Kurs in Richtung Helligkeit. Man sagt ja, wenn am Ende des Tunnels ein Licht auftaucht, ist es schön, es sei denn, es ist ein Zug, der entgegenkommt. Zigzagging Toward the Light mit Conor Obert von der aktuellen CD Upside Down Mountain. Und auf dem direkten Weg Stuttgart 21 hängt Ulm ab, ein bisschen mit Fleisch und mit Licht auszuleuchten oder Fleisch an den Knochen zu bringen, ein bisschen Licht hinters Dunkel oder ins Dunkel zu bringen. Da ist die Plattform dran mit Jochen Schmiedberger als unserem Studiogast. Jochen, die Piratenpartei Ulm-Alb-Donau-Kreis fordert ja die Stadt auf, sich bei der Bundesregierung und bei der Deutschen Bundesbahn dafür einzusetzen, dass zugesicherte Leistungen jetzt auch tatsächlich eingehalten werden. Und da stellt sich jetzt gerade im Hinblick auf unsere vorhin genannten vier Zitate natürlich die Frage, erstens, auf welche Weise setzen sich die Ulmer Piraten bei der Stadt Ulm ein? Und anschließend kommt natürlich gleich der Gedanke darauf, die Stadt Ulm, kann sie eigentlich bei der Bundesregierung was einfordern? Was kann sie da einfordern und was kann sie eventuell bei der Deutschen Bahn jeweils zu diesen Punkten einfordern?
Ja, jetzt gerade zum Letzten, ganz klar zum Sagen, wir haben ein Oberbürgermeister Ivo Gönner hier in Ulm, der in einer Regierungspartei in Berlin ist, langjähriger Präsident des Städtetags. Wir haben den ganz großen Befürworter Martin Revoir, der in baden-württembergischen Landtag, also Stuttgart 21 Befürworter Martin Revoir, der in Stuttgart im Landtag sitzt. Wir haben hier den Herrn Kulitz von der IHK, Präsident der IHK Baden-Württemberg, jetzt erst wiedergewählt. Und dann hoffen wir einfach, dass die sich wirklich stark machen, vor allem für die Südbahn, weil das, wie gesagt, das waren Versprechen im Rahmen von Stuttgart 21, dem Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Und das waren auch die größten Befürworter hier in Ulm für dieses Projekt. Und dann sollen die sich bitte auch ihren ganzen Einfluss geltend machen, dass dann eben auch die Elektrifizierung der Südbahn kommt.
Hat die Stadt denn irgendwo auch ein Druckmittel? Das eine ist jetzt, sagen wir mal, das, was gesprochen worden ist. Das andere ist ja vielleicht etwas, wo man dann doch sozusagen einen Hebel ansetzen kann. Gibt es da irgendwo was, wo ein richtiges Druckmittel da ist?
Ich fürchte nicht, dass da Ulm ein Druckmittel hat. Aber wir haben jetzt zum Beispiel die Gemeinden an der Strecke, ich weiß nicht, ob jetzt Ulm da beteiligt war, die haben zum Beispiel die Vorplanung für Stuttgart 21 finanziert. Das waren immerhin 1,4 Millionen Euro. Oder auch das Land Baden-Württemberg hat die Entwurfs- und Genehmigungsplanung bereits finanziert in Höhe von 8 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg hat ein Etat von 90 Millionen Euro bereitgestellt. Es ist ja nicht so, dass der Bund diese Strecke, die Elektrifizierung alleine zahlen müsste. Nein, Baden-Württemberg hat da noch 90 Millionen Euro, die sie beisteuern würden. Und hauptsächlich da sollte dann also Druck gemacht werden. Ich meine, wir reden ja hier nicht von Unsummen. Insgesamt gehen Schätzungen für die Elektrifizierung auf bis zu 226 Millionen Euro. Das ist also gerade mal ein Fünfzigstel vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Und wenn man jetzt das Bahnprojekt, das einfach Stuttgart-Lindau genannt hätte, dann wären das bei 10 Milliarden Euro wäre das eine Nachkommastelle, dieses Geld, was die Elektrifizierung kostet. Das ist leider unterblieben. Man hat, ist eigentlich auch logisch, es ist nicht möglich. Wobei auch die Verbindung von Stuttgart 21 und Neubaustrecke ist eigentlich nicht zulässig. Das ist eine politische Verknüpfung, weil es sind tatsächlich zwei komplett getrennte Projekte, die auch verschiedene Auftraggeber haben.
Wenn man sich das jetzt so vorstellt, ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, das Szenario, also die Züge, die kommen aus dem Süden mit einer Diesellok, halten dann in Ulm an. Wenn da rangiert wird, da entsteht, wie gesagt, Lärm und auch Abgase, aber es hält natürlich auch den Zugbetrieb auf. So ein Zug wird ja da 20, 30 Minuten lang angehalten, um diese Rangierarbeiten vernünftig durchführen zu können. Das heißt, die Mobilität, die man ja gewinnen will durch Stuttgart 21, wird an der Stelle, wenn, sagen wir mal, die Südbahn jetzt nicht elektrifiziert wird, ja auch ausgebremst.
Ja, das ist auch ein entscheidender Punkt. Also dieser integrierte Taktfahrplan, wie das dann heißt, der ist ja anscheinend schon bis auf die Minute durchgerechnet mit Stuttgart 21. Das ist auch ein Argument zum Beispiel gegen den Bahnhalt auf der Alb, also da bei Merklingen, dass dann ihr Fahrplan durcheinander käme, wenn dann mal an der Neubaustrecke noch zusätzlich in Merklingen gehalten werden soll, dann käme der Fahrplan durcheinander. Und wie gesagt, 30 Minuten in Aufenthalt in Ulm, um die Lok zum Wechseln, soll diesen Fahrplan dann nicht durcheinander bringen. Also ich verstehe das nicht.
Ja, also wenn man da so lange Aufenthalt hat, da ist ja wirklich der Wurm drin, sozusagen Sand im Getriebe. Und genau das ist ja eigentlich das, was man erreichen oder was man weghaben will. Man möchte ja zügig von Ulm nach Stuttgart kommen oder eben auch von südlich von Ulm, Oberschwaben, hochkommen nach Stuttgart. Denn jetzt sind wir beim Thema Abkoppelung Oberschwabens. Das heißt, wenn da nichts getan wird, dann wird Oberschwaben im Prinzip da immer so ein Stück weit diese 30 Minuten sozusagen hinten dran hängen. Und das ist ja ein Riesengebiet eigentlich, das dann fast, naja, nicht unerschlossen ist, aber doch hinten dran hängt eben.
Das geht ja bis nach Innsbruck zum Beispiel, fahren ja die Züge auch über die Südbahn. Und soll dann auch mit der Elektrifizierung sind dann auch ganz andere Geschwindigkeiten möglich, also bis zu 200 Stundenkilometer sind dann möglich. Sollen dann auch mehr Intercities eingesetzt werden und vor allem auch mehr Güterverkehr. Und drum hat die Elektrifizierung der Südbahn ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,8 bis 2,4, also je nach Berechnung. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis sagt immer, für jeden investierten Euro, wie viel man dann wieder rausbekommt. Das heißt also, für jeden investierten Euro kriegt man auf der elektrifizierten Südbahn dann 1,8 bis 2,4 Euro raus. Das ist also ein fantastischer Wert. Bei Stuttgart 21 ist er zum Beispiel überhaupt noch nicht bekannter Nutzen-Kosten-Verhältnis. Der Bundesrechnungshof prüft seit Anfang 2013 überhaupt, wie da das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist.
Was muss man denn technisch genau machen, um das Stichwort Elektrifizierung ins Leben zu rufen? Also natürlich Oberleitungen bauen, ist klar, aber wie sieht es mit den Schienen aus für höhere Geschwindigkeiten auslegen oder ist das schon alles eigentlich so in Ordnung?
Ja, das habe ich jetzt widersprüchliche Informationen gefunden. Es müssen wahrscheinlich teilweise die Schienen bzw. der Untergrund bearbeitet werden, dann habe ich wieder gesehen, das wäre nicht nötig durch neue Weichen und dass es also Möglichkeit gäbe, dass man die Strecke so direkt nutzen könnte. Aber vermutlich wird man doch an der einen oder anderen Stelle auch den Untergrund verfestigen müssen.
Ehe wir mal Stuttgart 21 sozusagen im engeren Sinne beleuchten, also auch diesen Bahnhof in Stuttgart, so unterirdisch und so, wollen wir ein Lied hören, das bezeichnet worden ist als The Last Great Railroad Song. Das Lied stammt aus den 70er Jahren ursprünglich von Steve Goodman geschrieben. Wir hören jetzt die Hitversion von Willie Nelson aus den 80ern, City of New Orleans. Er singt da über einen Zug, der irgendwann mal eben ja, abgestellt worden ist sozusagen und eben früher die Lebensader war. Und wenn man das weiß, wie wenig in Amerika heute noch Leute mit dem Zug fahren können, weil einfach die Bahnhöfe nicht mehr da sind, dann bekommt es einen ganz dramatischen Hintergrund. City of New Orleans. Während Willie Nelson auf dem City of New Orleans durch die Prärie gebraust ist, haben der Jochen und ich festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir sind nämlich Mitglieder des gleichen Vereins, Jochen.
Ja, wir haben festgestellt, wir sind beide bei den Illertal Cowboys. Bloß bin ich da leider nicht mehr so aktiv. Aber ich musste doch den Friedrich dann gleich ansprechen, ob er gewusst hat, dass ich Country-Musik mag, als er das Lied aufgelegt hat.
Ja, so den alten Country, David Allen Coe und Waylon Jennings, so eine gewisse Ähnlichkeit zu Old Waylon äußerlich hast du ja. Vor ein paar Monaten bin ich an seinem Grab gestanden in Phoenix in Mesa, Arizona. Old Waylon, aber früher bist du mit Big Herbert ja auch immer unterwegs gewesen, so zu Festivals in auch in Richtung Osten und so.
Ja, natürlich, wir waren immer beim großen Fest in Kötz oder beim Bluegrass Festival in Strakonice in Tschechien.
Ja, da bin ich auch mit Herbert mal mitgefahren vor ein paar Jahren. War schön, macht Spaß da drüben, Bluegrass zu hören. Stuttgart 21 hängt Ulm ab. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Es gibt so ein paar Punkte, die im Argen sind. Und mich interessiert jetzt mal von Jochen zu hören, wie das eigentlich mit Stuttgart 21 ist. Ist dieses Projekt, den Bahnhof unterirdisch auszulegen oder nach unten zu verlegen, eigentlich sinnvoll und notwendig? Du hast schon gesagt, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die ist eigentlich noch gar nicht so klar.
Nee, die kann auch nicht klar sein, nachdem es jetzt ja bald jährlich neue Kostensteigerungen gibt. Und wir reden jetzt hier, wenn man das Gesamtprojekt anguckt, inzwischen von 10 Milliarden Euro, wobei bei der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 eben nur zu Stuttgart 21 gefragt worden ist. Und da hieß es noch Kostendeckel von 4,5 Milliarden und es wird auf keinen Fall teurer. Und ich glaube, die Volksabstimmung würde heute auch anders ausgehen, wenn man jetzt von 7 Milliarden allein für den Bahnhof und 3 Milliarden für die Neubaustrecke ausgeht.
Wenn ich dich jetzt frage, welche Vorteile bietet Stuttgart 21 und welche Nachteile hat es, was würdest du dann sagen?
Ach ja, der vielgelobte Vorteil, die kürzere Fahrtstrecke über die Neubaustrecke. Ansonsten, ich sehe keinen einzigen Vorteil in Stuttgart 21. Die Fahrt mit dem ICE wird teurer werden. Die Regionalbahn wird weiterhin über die Geislinger Steige fahren, weil auf der Neubaustrecke bisher nur der ICE 3 überhaupt fahren darf, wegen dem starken Gefälle. Ich sehe eine Brandschutzkatastrophe in diesem Bahnhof mit keiner Rettungsmöglichkeit für behinderte Menschen, für Rollstuhlfahrer. Ich sehe Unfallgefahr. Wenn wir jetzt angucken, der Kölner Hauptbahnhof, der ist bei den Zugführern überhaupt, bei den Lokführern, Entschuldigung, überhaupt nicht beliebt, wegen der Unfallgefahr, wegen dem Gefälle im Bahnhof. Und bei Stuttgart 21 wird das Gefälle doppelt so stark. Das heißt also, wenn man seinen Kinderwagen abstellt, dann dreht man sich um und der Kinderwagen ist weg. Und wenn der Lokführer vergisst, die Handbremse anzuziehen, dann ist der Zug weg.
Wenn man Stuttgart 21 sich so vorstellt, da wird ja auch vieles untertunnelt. Das heißt im Prinzip, die Häuser, die oberhalb dieser neuen Tunnels stehen, sind doch auch gefährdet, kriegen Risse eventuell, oder?
Es gibt schon Berichte, dass es Risse gibt. Wie weit kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich durch die Bauarbeiten kommt, aber was jetzt schon, was zurzeit wieder ganz stark im Gerede ist, ist das Grundwassermanagement, wo die Bahn anscheinend verrostete Rohre von vornherein einsetzt und so rostiges Wasser in die Stuttgarter Mineralquellen pumpt. Also.
Es gibt ja so diesen Gedanken, man hätte eigentlich einen ganz neuen großen Bahnhof, Hauptbahnhof in der Nähe des Flughafens bauen sollen und den alten Bahnhof, der wäre halt unten als Stadtbahnhof geblieben. Was hältst du davon?
Ja, es gab da verschiedene Möglichkeiten. Es gab auch die Idee, die mir eigentlich am besten gefallen hat, das wäre, den Bahnhof Wendlingen zum Fernverkehrsbahnhof auszubauen und dann eben einfach dort eine Express-S-Bahn, die nur am Hauptbahnhof und am Flughafen hält, einzurichten. Das wäre dann eine ähnliche Lösung gewesen wie in Kassel, wo der ICE auch in Wilhelmshöhe hält und nicht am Hauptbahnhof. Oder auch in Hamburg ist eigentlich Altona der wichtigere Bahnhof für den Fernverkehr als der Hauptbahnhof.
Ja, die Nachtzüge, die fahren Augsburg-Altona zum Beispiel, genau. Also diese ICE-Strecke Ulm-Stuttgart, die hat ja schon irgendwo was für sich. Hätte die nicht eigentlich ausgereicht, um zum Beispiel jetzt auch so die Bedürfnisse Ulms und Oberschwabens zu erfüllen? Wenn man also quasi nur diese Neubaustrecke gemacht hätte und gesagt hätte, der Bahnhof in Stuttgart, der bleibt, wie er ist.
Naja, da wird ja behauptet, das wäre überhaupt nicht möglich, die Neubaustrecke an den Kopfbahnhof anzuschließen. Wobei die Initiative Kopfbahnhof 21 hat da durchaus durchgerechnet, wie das durchaus möglich gewesen wäre. Wobei ich persönlich bin auch kein Fan von der Neubaustrecke, eben weil wir da, wenn tatsächlich das so ist, dass nur der ICE 3 dort fahren kann, dann haben wir jede Stunde einen Zug in pro Richtung. Und dafür 3 Milliarden Euro auszugeben, das ist einfach zu viel. Weil wenn ich jetzt persönlich dann nach Stuttgart will, dann man geht da jetzt halt aus von Preisen, ist auch durchgerechnet worden, man geht dazu aus, dass dann im ICE die Fahrt nach Stuttgart 30 Euro kostet. Da gehe ich lieber daher, kaufe mir ein Baden-Württemberg-Ticket und fahre hin und zurück für 20 Euro. Also, und bin dann halt, je nachdem, 10 oder 20 Minuten länger unterwegs, je nachdem, ob dieser Zug am Flughafen hält oder nicht. Weil auch dieses ist wieder der Flughafen halt, ja, alle wollen möglichst schnell von Ulm am Flughafen sein. Es soll laut Bahn nur jeder zweite bis dritte Zug am Flughafen überhaupt halten. Das heißt also, dann ist man 32 Minuten am Flughafen, muss dann aber, wenn es dumm läuft, 2,5 Stunden auf den Flieger warten.
Also das einzig Gute an diesem Stuttgart 21 ist sozusagen, es liefert uns ein Argument zu sagen, Mensch, diese Südbahn muss elektrifiziert werden, damit da wenigstens mal das Ganze kongruent geht. Und das ist dann immerhin mal an der Stelle dann umwelttechnischen Vorteil.
Richtig, ja. Wir kriegen dieses Projekt Stuttgart-Ulm, an dem wird schon gebaut, obwohl es noch nicht mal planfestgestellt ist komplett und noch nicht alle Genehmigungen vorliegen. Aber alles, was uns hier, für uns hier in Ulm Sinn machen würde oder auch in Oberschwaben, das wird eben jetzt plötzlich fallen gelassen, weil es ist eine ganz einfache Sache. Die Bahn und die Bundesrepublik haben einfach kein Geld mehr durch diesen 10 Milliarden Bau.
Jochen, fährst du selber gerne Zug? Viel Zug?
Ich fahre sehr viel Zug, ich fahre gerne Zug, ja.
Im Nahverkehr oder auch fern?
Im Nahverkehr weniger, viel im Fernverkehr also schon.
Also gut, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen mitreden, wenn Schwina Easton jetzt den Morning Train besteigt. Der ist denn auch einen ganzen Tag unterwegs. Schwina Eastons Schatz nimmt den Morgenzug und arbeitet dann von 9 to 5. 17 Uhr haben wir auch gleich, 10 Minuten haben wir noch Zeit. Zum Thema Stuttgart 21 hängt Ulm ab mit Jochen Schmidberger. Jochen, jetzt können wir mal ganz konkret unsere Forderungen sozusagen zusammenfassen, bündeln, denn jetzt haben wir eine Menge Wissen angesammelt zum Hintergrund. Und was machen wir jetzt draus? Was kann Ulm, was kann der einzelne Würdenträger oder Amtsträger hier in Ulm konkret machen, um eben die Dinge voranzutreiben, die im Interesse von Ulm, von Oberschwaben, vom Alb-Donau-Kreis sind?
Ja, die Stadt Ulm und auch die Ulmer selber sollten wirklich dahergehen. und so viel Druck wie möglich aufzubauen, dass diese Südbahn realisiert wird, diese Elektrifizierung. Ich meine, wir haben die seltene Situation hier in Ulm jetzt gerade bei diesem Thema, dass wirklich alle Parteien von CDU über Grüne bis zum Piraten einer Meinung sind, diese Südbahn muss her. Also und da muss man einfach den Herrn Minister Dobrindt daran erinnern, an seine Worte von Anfang Juli, wo er gesagt hat, die Elektrifizierung der Südbahn bleibt von jeglichen Unwägbarkeiten bezüglich des Bundesverkehrswegeplans verschont. Und einen Monat später hat er die Südbahn rausgeschmissen aus dem Bundesverkehrswegeplan.
Wie kam das, dass der weg war, dass die Südbahn dann draußen war?
Müssen Sie den Herrn Dobrindt fragen. Aus haushaltstechnischen Gründen nicht möglich oder irgendwie sowas ist er dahergekommen.
Er hatte immer so Ideen, dies mit der Maut oder auch die Geschichte mit den Warnsystemen da für Geist- oder Gegengeisterfahrer. Da will er ja was einführen. Warum macht er sowas Naheliegendes wie das eigentlich so schon ausgeheckte Prinzip, eben Südbahn elektrifizieren, dann nicht?
Ja, also ich bin als Pirat natürlich nicht sowieso so gut wie nie einer Meinung mit dem Herrn Dobrindt. Und die Maut ist für mich auch vollkommener Quatsch. Da wird wieder ein Bürokratiemonster aufgebaut, das absolut unnötig ist und das für einen eigentlich relativ lächerlichen Betrag, was er damit mehr einnehmen will. Und die Maut hat absolut keine Steuerungs- und Lenkungswirkung, beeinflusst nicht das Fahrverhalten oder Ähnliches. Also wenn der Herr Dobrindt mehr Geld braucht für den Straßenerhalt, dann muss er das ehrlich sagen, muss da hingehen und dann muss er das auch so finanzieren, dass zum Beispiel Leute, die viel fahren, dass dann die natürlich die Straßen auch mehr beschädigen, als wer jeden Tag bloß oder bloß jedes Wochenende mal 10 Kilometer zum Einkaufen fährt. Das ist auch aus Umweltgründen viel sinnvoller. Und für mich ist die einzig gerechte Lösung, die auch überhaupt keinen Verwaltungsaufwand mehr erfordert, ist zum Beispiel dann noch eine Abgabe auf die Mineralölsteuer. Ich weiß, das ist ein sehr unbeliebtes Thema, das mag kein Politiker ansprechen, wenn es Benzin teurer werden soll, aber wenn die Alternative eben ist, dass man dann eben noch die Maut dazu zahlen muss, dann ist das eine Nullrechnung. Also.
Ja, die Maut, die ist mehr was für Bürokratie und weniger für, dass da Geld hängen bleibt, oder?
Ja, er hofft ja auf 600 Millionen Euro pro Jahr. Und wie gesagt, das ist bei einem Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro für den Straßenbau ist das eigentlich eine lächerlich geringe Summe. Und man geht davon aus, dass er, um diese 600 Millionen zu verdienen, dass die Autofahrer dann 1 Milliarde Euro zahlen müssen, weil 400 Millionen einfach in der Verwaltung hängen bleiben. Und so kommt die Maut tatsächlich den Autofahrer wesentlich teurer als das, was er dafür rausbekommt.
Also da sind wir wieder an einem Punkt, wo Kosten-Nutzen nicht ganz so optimal ausfällt.
Ja, das ist richtig. Man sieht es ja. Wir haben ja zum Beispiel die Lkw-Maut schon. Hat Deutschland sich natürlich auch das komplizierteste und teuerste System rausgesucht, wo ein Drittel geht nur in den Erhalt von diesen Mautstationen und dann geht nochmal ein großer Teil an die Betreiberfirma Toll Collect. Das heißt also, da müssen auch die Lkw-Fahrer und letztendlich wir alle selber, weil wir zahlen ja die Maut zum Schluss am Supermarkt in der Kasse. Weil irgendwo müssen die Lkw-Fahrer auch die Speditionen ja auch das Geld für die Maut einnehmen.
Das wird umgelegt.
Genau. Und da ist es also auch wieder, es wird alles wesentlich teurer durch die vielen Verwaltungsgebühren.
Jochen, wohin können sich unsere Hörer wenden, wenn sie Interesse haben, das Anliegen zu unterstützen oder irgendwo mitzuarbeiten? Gibt es da eine Kontaktadresse, www oder Telefon oder so?
Ja, wir haben am einfachsten ist natürlich auf der Homepage von der Piratenpartei. Das ist www.piratenpartei-ulm.de, ganz einfach. Und da stehen dann die weiteren Kontaktadressen.
Gibt es irgendwas, das geplant ist oder das man vielleicht auf den Weg bringen könnte, eine Veranstaltung oder irgendwas?
Nee, geplant ist da noch nichts. Das ist ja jetzt alles auch noch relativ frisch. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Unterschriftenliste oder Ähnliches zusammen, die man dann an Herrn Dobrindt schicken kann.
Also rauft euch zusammen ist einfach mal das Stichwort. Hast du so einen ganz konkreten persönlichen Wunsch noch an die Hörer?
Oh, ist jetzt schwierig. Oh, keine Ahnung. Ja, ganz wichtig, interessiert euch überhaupt mal erst für mehr Politik? Das ist immer der erste Punkt, sich für die Politik zu interessieren und sich dann einzumischen. Das wäre ganz toll, wenn da noch mehr Leute politisch aktiv würden.
Jochen, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst, uns Impulse mit auf den Weg gegeben hast. Ich wünsche dir weiterhin viele schöne Meilen mit dem Zug. Ist ja ein schönes Fahren, ein entspanntes Fahren. Und wir hoffen, dass Oberschwaben nicht abgehängt wird.
Ja, ich danke.
Das war's dann schon wieder hier in der Plattform bei Radio Free FM, Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon. In der vergangenen Stunde war Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören und hier ist noch Musik von Alalas Artifact aus der neuen CD Worship the Sun. Das ist so ein bisschen Hippie-Musik, kommt aber erst am 19. September raus. Also ein bisschen ein kleiner Blick in die Zukunft.